Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie herzlich willkommen. Hier wird es gleich um Jack Kerouac gehen, den On the Road Autor. Und zudem muss man doch mal das hier sagen.
Kerouac ist wirklich ein Gigant, vor allem in der Popkultur. Wirklich, also viel, viel wichtiger als die meisten Schriftsteller. Man kann ihn natürlich lieben oder hassen, aber das kann man wirklich nicht leugnen.
Ein Gigant der Popkultur, das sagt der Schriftsteller John Ray über Jack Kerouac. Das war ein Abenteurer, ein schwerer Trinker war er auch und ein sehr einflussreicher Autor, vor allem mit seinem Trumper-Roman On the Road. Morgen wäre Jack Kerouac 100 Jahre alt geworden. 1969 ist er gestorben. Er war einer der Beat-Poeten und das hört man hier sehr gut bei ihm selbst.
He's wailing beer caps and bottles and jamming at the cash register and everything is going to the beat. It's the beat generation, it's Bayat. It's the beat to keep, it's the beat of the heart. It's being beat and down in the world and like old time lowdown.
Der Beat-Poet Jack Kerouac. Bei uns ist jetzt sein autobiografischer Roman Engel der Trübsal erschienen. Zum ersten Mal gibt es den jetzt vollständig auf Deutsch. Der amerikanisch-österreichische Schriftsteller John Ray hat ein Nachwort zu diesem Roman geschrieben. Und da erzählt er zuerst von einem Fernsehauftritt von Jack Kerouac, zu dem er sagt, da wurde Kerouacs Niedergang im Fernsehen übertragen. Und deshalb habe ich John Ray zuerst gefragt, was war denn da zu sehen von diesem Niedergang?
Das Interessante an Kerouac ist, dass sein Ruhm eigentlich sehr mit dem Fernsehen verbunden war, immer. Also vom Anfang an sah man Jack Kerouac öfters im Fernsehen und das war halt die Zeit in den 50er Jahren, wo das Fernsehen immer wichtiger wurde. Aber auch seine letzten Jahre, die eher düsteren, traurigen Jahre Jack Kerouacs, als sein Alkoholismus sehr deutlich zu sehen war, auch in dieser Zeit hat man ab und zu Jack Kerouac im Fernsehen zu sehen bekommen. Und das ist natürlich eine ganz schlimme Sache, weil seine letzten Jahre, ja, das war halt keine schöne Sache.
Und was meinen Sie genau mit seinem Niedergang, seinem Alkoholismus, seinem frühen Tod mit nur 47 Jahren oder was gehört zu seinem Niedergang?
Ja, das natürlich, aber auch seine seltsame politische Wendung. Er ist immer reaktionärer geworden. Auf seinen alten Tagen, wenn man das überhaupt so beschreiben kann, weil er war ja nur 47 Jahre alt, als er starb. Er hat in den letzten Jahren sehr mit der Paranoia zu tun gehabt und war ganz gegen alle möglichen Jugendbewegungen und hat sich einfach nicht mit den Hippies zum Beispiel zurechtfinden können, obwohl er selber so ein Held der Hippie-Bewegung wurde. Wollte er eigentlich persönlich gar nichts damit zu tun haben. Und er fühlte sich sogar persönlich angegriffen dadurch. Deswegen hat man ihn ab und zu im Fernsehen sehen können, wie er sich für den Krieg in Vietnam zum Beispiel deutlich äußert. Und ja, also er hat sich ziemlich begeistert gezeigt für diese eher konservative Vorstellung von Amerika und von den Vereinigten Staaten und von Amerika als Weltmacht.
Das ist ja interessant, ja. Weil er ja immer so gefeiert wird als ewiger Rebell. Das habe ich auch gerade wieder gelesen, als Vorbild aller Leute, die ausbrechen aus Konventionen. Was Sie ja. da erzählen, zeigt eben ein ganz anderes Bild von ihm. Und dass Jack Kerouac so einen Niedergang erlebt hat, dazu sagen Sie interessanterweise in Ihrem Nachwort, das liege auch an seiner, da zitiere ich Sie mal, an seiner erstaunlichen, unbesonnenen, waghalsigen Verletzlichkeit, das schreiben Sie da. Und diese Verletzlichkeit, die zeigt sich nirgends offener als in seinem Roman Engel der Trübsal. Ihre These, Herr Ray, was meinen Sie denn damit? Wie zeigt sich diese Verletzlichkeit in diesem Roman?
Also das könnte man auf verschiedene Arten und Weisen beantworten, weil ich meine damit nicht nur seine persönliche Verletzlichkeit oder die Offenheit, die er immer gezeigt hat, oder die Bereitschaft, sich irgendwie zu offenbaren, wenn man das auf Deutsch so sagen kann, sondern auch seine Umgangsweise mit seiner eigenen Kunst. Sein Schreibprozess ist ja ganz etwas Sonderbares und es ist fast am deutlichsten zu merken in diesem Buch. Er hat ja immer behauptet, dass er seine Texte nie überarbeitet, dass er nichts ausbessert, dass der erste Gedanke immer der beste sei in seinem Fall. Und man weiß heutzutage, dass das eigentlich nicht ganz stimmt. Also seine berühmteren Bücher wie On the Road zum Beispiel, diese Texte hat er natürlich überarbeitet. Aber es gibt Bücher, wo man wirklich den Eindruck hat, dass er einfach alles, was ihm in den Sinn gekommen ist oder was ihm wichtig erschien, einfach in seinen Texten eingebaut hat, ohne viel hin und her. Und das heißt, scheint wirklich der Fall zu sein.
Er zeigt sich da ganz ungefiltert, ungeschützt, könnte man auch sagen, in diesem Schreiben.
Genau. Genau, also, und das ist auch etwas sehr Gewagtes natürlich. Also, das würden nur die wenigsten Schriftsteller sich trauen, glaube ich. Also, ich jedenfalls sicherlich nicht, ja. Also, Ich bin jemand, der seine Texte immer wieder überarbeiten muss, eben teilweise, weil man ja Angst hat vor der Öffentlichkeit, ja. Was wird man denn über meine Werke sagen? Das Buch muss ja einwandfrei sein. Und so, das war nicht sein Standpunkt, ja. Also der Kerouac hat wirklich mit jedem Satz alles immer wieder riskiert. Und natürlich muss man das bewundern.
Zumal er sich ja bei diesem Buch, also er erzählt ja auch von extremen Situationen, in die er sich begeben hat. Der erste Teil, der spielt ja in der völligen Einsamkeit. Er hat sich da für viele Wochen, 9 Wochen oder 10 Wochen als Brandwächter in der Einsamkeit so einer Berg-Waldlandschaft da verdingt, wo er ganz alleine war. Was hat ihn eigentlich dazu getrieben, sich auch dieser extremen Selbsterfahrung auszusetzen?
Naja, Kerouac ist ja bekannt dafür, dass er vor allem als junger Mann sich immer mehr für Buddhismus interessiert hat und vor allem für Zen-Buddhismus. Und er hat Leute gekannt, zum Beispiel der bekannte amerikanische Dichter Gary Snyder, der ein sehr großer und früher Fan des Buddhismus war. Es gab Freunde, die das schon vor Jack Kerouac versucht gehabt haben und die ihm dann gesagt haben, schau, was du jetzt brauchst, wenn du dich wirklich für Buddhismus interessierst, brauchst du jetzt die Einsamkeit, also die absolute Einsamkeit und als Feuerwächter zu arbeiten oder wie man das auf Deutsch sagt, das ist überhaupt das Ideale, weil da bist du wirklich vollkommen allein, 10 Wochen lang, 12 Wochen lang und
da sitzt man so auf, da sitzt man auf so einem Turm in der Wildnis und beobachtet die Wälder,
genau.
Ja.
Mhm. Genau, also ganz oben am Gipfel eines ziemlich hohen Berges, wo man dann wirklich unglaublich weit in allen Richtungen sehen kann. Aber man ist vollkommen alleine, also außer dass man vielleicht mit den anderen Wächtern ein bisschen Radiokontakt hat, ist man vollkommen alleine. Also man hat überhaupt keinen menschlichen Kontakt in der Zeit. Und das war für Gary Snyder, der, glaube ich, ein ziemlich ausgeglichener, souveräner Mensch war. Für Gary Snyder war das etwas Tolles, aber für Jack Kerouac, der immer mit Depression zu kämpfen gehabt hat und mit Gefühlen der Einsamkeit und der Wertlosigkeit, das ist einfach kein gutes Rezept. Und so hat es sich auch herausgestellt. Diese Zeit war für Jack Kerouac eine erschütternde. Und Allen Ginsberg zum Beispiel hat immer behauptet, dass er sich nie eigentlich erholt hat davon.
Weil er in dieser Einsamkeit in sich hineingehört hat und nichts gefunden hat, so in diesem Sinne, die Erschütterung?
Ja, in sich hineingehört, aber auch in die Welt hinausgeschaut hat. Ja. Er hat feststellen müssen, dass dieses Grundprinzip des Zen-Buddhismus wirklich stimmt, dass hinter dem Vorhang sich ein endloses Nichts verbirgt. Und das ist ja das Ironische, dass er wirklich tatsächlich für sich persönlich diese Grundvorstellung des Zen-Buddhismus bestätigt hat. Es ist ja nicht so, als ob er dann nach seiner Zeit als Feuerwächter sagen hätte können, na, das alles mit Zen-Buddhismus, das ist ja alles nur ein Quatsch. Stimmt überhaupt nicht. Er hat das wirklich für sich persönlich feststellen müssen. Aber das war dann für ihn das Schlimmste. Das war dann für ihn wirklich ein Albtraum. Und deswegen ist er zurückgeflüchtet ins Katholizismus seiner Jugend, fast sofort nach dieser Erfahrung.
Aha. Und im zweiten Teil dieses autobiografischen Romans, da kehrt er ja gewissermaßen zu einem bewährten Rezept zurück seines Lebens und ist praktisch wieder on the road, ja, ist wieder unterwegs, begegnet vielen Leuten, ist in Kneipen und all sowas, was dazugehört. Gibt es da dann Ähnlichkeiten zu seinem erfolgreichsten Roman, also zu On the Road?
Ja, also der zweite Teil des Romanes hat viel mehr gemeinsam mit den berühmten Werken Kerouacs wie On the Road oder The Dharma Bums zum Beispiel. man erkennt den klassischen Kerouac viel eher in der zweiten Hälfte. Aber was ich interessant finde, ist eben, dass obwohl er sich versucht, wieder in dieser Beat-Gesellschaft zu integrieren, nach seiner Erfahrung auf dem Berg, gelingt es ihm nicht so ganz. Und man merkt eben ein gewisses Scheitern, ja, dass das irgendwann, früher oder später, nach einigen Jahren zu etwas Absolutes werden würde, weil er hat sich ja dann vollkommen zurückgezogen von der Szene, von der Öffentlichkeit und er verbrach ja, ja seine letzten Lebensjahre mit seiner alten, strengsten katholischen und höchst konservativen Mutter in ihrem schäbigen Haus.
Sie entwerfen jetzt ein Bild von Jack Kerouac, das mit dem gängigen Bild wenig über gemeinsam hat. Jetzt, Sie haben dieses Nachwort geschrieben. Das zeigt ja schon, dass Sie Jack Kerouac wichtig nehmen und ernst nehmen. Wie ist das denn?
Ja,
ist,
das tue ich.
Ist das ein Autor, der auch für Ihr Schreiben ein Bezugspunkt ist, der für Sie wichtig ist, von dem Sie vielleicht auch gelernt haben?
Kerouac ist wirklich ein Gigant, vor allem in der Popkultur. Also viel, viel wichtiger als die meisten Schriftsteller. Man kann ihn natürlich lieben oder hassen, aber das kann man wirklich nicht leugnen. Ich habe sicherlich sehr viel von Jack Kerouac gelernt. Also ich persönlich hätte nie behauptet, dass Kerouac für mich besonders ausschlaggebend wäre oder dass wir sehr viel gemeinsam hätten. Aber witzigerweise mein Lektor bei Rowohlt, als er vorgeschlagen hat, dass ich ein Nachwort schreiben sollte, hat es auch damit rechtfertigen können, dass wenigstens das Buch, an dem ich jetzt arbeite und das vielleicht in einem Jahr erscheinen wird, doch sehr viel gemeinsam hat mit Kerouac, indem es sich mit Außenseiter beschäftigt und mit eher gescheiterten Menschen. Und es spielt auch zufällig in Florida, in einer Gegend ganz in der Nähe von dem Haus, wo Kerouac dann etliche Jahre lang gewohnt hat. Aber das ist natürlich nur Zufall.
John Ray, er hat das Nachwort geschrieben zur ersten vollständigen Ausgabe von Engel der Trübsalen, einem autobiografischen Roman von Jack Kerouac. Jan Schönherr hat dieses Buch übersetzt. Erschienen ist es jetzt im Rowohlt Verlag. Auf unserer Krimi-Bestenliste für den Monat März steht auch der Roman Mein Leben als Serienmörder. So ein Serienmörder-Titel, mich schreckt er eher ab, muss ich sagen. Aber unser Krimi-Fachmann Kolja Mensing, der sagt Ihnen jetzt, warum das gerade einer der besten Kriminalromane zurzeit ist.
Neue Krimis.
Es geht um Konrad Mohler. Er lebt in Wien, er ist Schriftsteller und Schauspieler und offenbar nicht so richtig erfolgreich. Gerade erst ist er für eine Rolle in einem ziemlich trashigen Dokudrama gecastet worden. Er soll einen Serienmörder spielen, der eine Reihe von Frauen ermordet hat. Und in diese Rolle steigert er sich definitiv viel zu sehr hinein. Konrad Mohler, das ist so eine Art Wiener Schmalspur-Raskolnikow. Er gefällt sich bei dem Gedanken, tatsächlich ein Verbrechen zu begehen, um seinem leicht desolaten Leben endlich eine Richtung zu geben. Nur dann geschieht tatsächlich ein Mord. In Wien wird eine Prostituierte in ihrer Wohnung umgebracht und Bilder einer Überwachungskamera zeigen ausgerechnet Konrad Mohler, der gerade sturzbetrunken vom Abschlussfest der Dreharbeiten kommt, zur Tatzeit vor ihrem Hauseingang. Und so ganz sicher ist Konrad Mohler nicht, was er in dieser Nacht eigentlich gemacht hat. Josef Kleindienst hat seinem Kriminalroman Mein Leben als Serienmörder ein Zitat von Patricia Highsmith vorangestellt. Und das ist wie ein kleiner Wegweiser. Patricia Highsmith hat ja genau das meisterhaft beherrscht, Figuren zu schaffen, die sich ganz bewusst in die Grauzone zwischen Realität und Fantasie begeben und in Rollen schlüpfen, die eine eigene, oft bedrohliche Dynamik annehmen. Und genau so eine Geschichte erzählt Josef Kleindienst jetzt, allerdings leicht augenzwinkernd, fast parodistisch und oft ganz schön komisch und vor allem unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts. Und da wird dieser Konrad Mohler natürlich als erstes in eine Talkshow eingeladen. Als Schauspieler oder Mordverdächtiger, das ist nicht so ganz klar und offenbar auch nicht wichtig. Und das nimmt er gleich mal als Ermutigung, sein Spiel als dringend Tatverdächtiger noch etwas weiter zu treiben und sich erstmal schuldbewusst am Tatort herumzudrücken. Naja, mein Leben als Serienmörder kann man auf jeden Fall als kleine gemeine Mediensatire lesen. Mir hat dann allerdings am Ende am meisten gefallen, wie Josef Kleindienst, wie so am Rande diese Ärmlichkeit und Trostlosigkeit unserer digitalen Rollenspielchen inszeniert. Konrad Mohler hat zum Beispiel gerade mal eine Handvoll sogenannter Freunde bei Facebook, die Vollzeit damit beschäftigt sind, ihre komplett austauschbaren Urlaubsfotos oder Bilder vom letzten Kegelabend zu posten. Und für den Möchtegern-Serienkiller in ihrer Runde, für den haben sie gerade mal ein paar müde Likes über. Selbst wenn ich ein Mörder wäre, fragt Konrad Mohler sich an einer Stelle, was würde es ändern? Nichts natürlich. Im Gefängnis, da ist er eigentlich schon.
Der Kriminalroman Mein Leben als Serienmörder von Josef Kleindienst ist im Verlag Sonderzahl erschienen und steht jetzt auf Platz 10 unserer Krimi-Bestenliste. Unsere sämtlichen Krimi-Empfehlungen für den Monat März finden Sie auf unserer Website. Und wenn Sie Fragen zu Krimis haben, schreiben Sie uns sehr gerne an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Eines der 5 nominierten Bücher für den Belletristikpreis der Leipziger Buchmesse in diesem Jahr, das ist der Roman Die Woche von Heike Geißler. Für Heike Geißler ist das bestimmt besonders schön, könnte ich mir denken, weil sie selbst in Leipzig lebt. Diesen Roman hat der Kritiker Helmut Böttiger für uns gelesen. Hallo Herr Böttiger.
Guten Morgen.
Die Woche, ein schlanker Romantitel. Was steuert der Titel denn an? Um was für eine Woche geht's da?
Ja, eine normale Woche ist es nicht. Die hat nämlich ungefähr 16 Tage und davon sind die Hälfte Montage gefühlt. Das sind die schlimmsten Tage. Gefühlt ist jeder zweite Tag ein Montag. Und das spielt in Leipzig. Da gibt es die Montagsdemonstrationen, und zwar die aktuellen von Pegida und den Impfgegnern. Aber das ist nur ein Aufhänger. Um Politik geht es in diesem Buch eigentlich eher weniger. Das sind eher formale Überlegungen, wie solche, dass die Woche keine normale Woche mehr ist, dass die Zeit aus den Fugen geraten ist.
Und wer erzählt da in diesem Roman von aus der Fugen geratenen Zeit?
Ja, erzählt, das führt eigentlich schon auf die falsche Spur. Das stimmt schon, ein Roman, da erwartet man eigentlich, dass erzählt wird. Aber das ist hier etwas anderes. Es gibt eine weibliche Ich-Figur und eine Art Kampfgenossin, die heißt Konstanze. Und die beiden reden so als ein Wir und sie reden wie in einem Flugblatt oder einem Manifest. Und das zieht sich von Anfang bis Ende durch, 300 Seiten. Der Roman beginnt mit den Sätzen, wir sind dumm, doof und dämlich. Und das geht dann immer so weiter. Die Zeilen sind voneinander abgesetzt. Das nächste ist, wir sind zu nichts zu gebrauchen. Neue Zeile, wir sind komplett out of order. Und das ist gleichzeitig so ein Verdammen der Verhältnisse, aber gleichzeitig ein Verlachen der Verhältnisse. Und das Wir will den Leser offenkundig in diesen Sog mit hineinziehen.
Was Sie jetzt zitiert haben, das waren ja eher so Selbstanklagen dieses Wirs, was sich da ausspricht in diesem Manifest. Geht es auch über diese Selbstanklagen? Klagen hinaus?
Ja, die Selbstanklagen, denen sollte man natürlich nicht auf den Leim gehen, weil die werden in dieser Form des Manifests vorgetragen, wo doch eine gewisse Ich-Stärke und Überzeugung da zum Ausdruck kommt. Die Verhältnisse werden genauso auch verlacht. Und außerhalb dieses Manifesttons, dieses Wir, entsteht eigentlich kein anderer Raum. Also man muss sich auf diese Weltsicht dieser Protagonistinnen schon verlassen. Und entscheidend ist, dass staccato-artig die Wahrnehmungen festgehalten immer in diesem hämmernden Präsens. Wir sind im Supermarkt, wir sind im Sportstudio und so weiter. Das ist das Panoptikum einer durchdrehenden Gesellschaft.
Und also jetzt haben Sie ein paar Schauplätze, ja, Schauplätze ist wahrscheinlich auch wieder falsch genannt, Supermarkt und so weiter. Ich frage mal so, in welchem Milieu spielt das dann? Kann man das irgendwie benennen?
Ja, das ist so eine Art akademisches Künstlermilieu. Und interessant ist, dass die Doppelgängerin des Ich, Konstanze, das ist so eine Konstante des Romans, weil sie entwirft sofort Seminare zu bestimmten Themen, die gerade so in den Textkaskaden mitschwimmen. Also es spielt irgendwie im Mediamarkt, es spielt auf der Straße, es spielt in Kletterparadiesen, im Sportstudio. Und zu bestimmten Themen, die da gerade mitgeschwommen sind, entwirft sie Seminarthemen. Eines heißt zum Beispiel der Vorzeichenwechsel oder zum Battle der Strukturkonzepte. Und das ist also schon so ein akademisch-kulturelles Milieu, das schlägt zu Funken aus seinen diskursiven Zuweisungen. Und die Verhältnisse sind zwar entsetzlich, aber irgendwie steht man dadurch auch drüber, weil man ja seine Diskurse hat, auf die man stolz ist.
Herr Böttiger, wenn ich jetzt die Untertöne in Ihrer Darstellung richtig dechiffriere, habe ich den Eindruck, Sie hätten dieses Buch nicht nominiert für den Preis der Leipziger Buchmesse, oder doch?
Ja, das ist ja schon interessant. Ich habe mich für das Buch interessiert, weil es so hoch gehandelt wird. Und es scheint auch irgendetwas zu bedienen, was gerade sehr en vogue ist. Also so akademische, linguistische Senderdurchläufe, die irgendwie artistisch oder experimentell avantgardistisch daherkommen. Und schön ist auch die Selbstdefinition dieser beiden Frauen als proletarische Prinzessinnen. Und dieses proletarische Prinzessinnen, das ist natürlich schön alliterierend, PR. Und PR, das ist ja auch Public Relations. Und ich habe den Eindruck, es geht vor allem auch um so eine Art literarische Public Relations. Das ist sehr tough, das ist eine Performance, das lässt keine Selbstzweifel zu. Und es wird auch stolz verkündet, dass es um eine Show oder eine Revue geht, also um Distinktionsgewinne innerhalb einer bestimmten Community.
Aber es ist eine sehr enge Welt offenbar, in die man da eintaucht.
Ja, es ist so eine Art Literaturbetriebs-Avantgarde. Also diese Avantgarde hat es vor 100 Jahren schon mal gegeben. Das ist überhaupt nicht neu und es kokettiert mit so einer experimentellen Schreibweise. Aber das ist mehr so eine Art Literaturbetriebs-Avantgarde, so eine Art Narzissmus für Fortgeschrittene.
Der Roman oder das Buch, sage ich mal vorsichtshalber, Die Woche von Heike Geißler im Surkamp Verlag ist das Buch erschienen mit gut 300 Seiten, 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Helmut Böttiger für seine Kritik.
Straßenkritik.
Mein Name ist Renate Haller, ich lese aktuell von Alexander Oetker den Kriminalfall Chateau Mort. Das ist der zweite Fall von dem Kommissar Luc Verlain. Dieses Mal spielt er eben in Frankreich, im Médoc. Es geht wie in jedem Krimi klassisch um Mord. Es ist in diesem Fall ein sehr angesehener Winzer, der ermordet wird. Und es ist ein Krimi, der immer wieder diese Landschaft und die Hitze auch ausstrahlt, die da gerade sich abspielt. Es geht immer wieder um Essen natürlich, immer die Kombination Essen und Wein. Das passt natürlich in Frankreich perfekt, in Bordeaux. Ich bin da auch immer inspiriert, wenn ich so einen Krimi lese. Ich lese dann den Krimi und manchmal muss ich unterbrechen und muss was anfangen zu kochen.
Renate Haller liest und kocht in Rottgau und sie liest den Roman von Alexander Oetker, Chateau Mort, Luc Verlains zweiter Fall. Da gibt es eine Taschenbuchausgabe im Verlag Hoffmann und Kampe.
Ukraine lesen.
Wir hatten uns in zwei Zimmern einer alten verlassenen Kommunalke eingemietet. Im Zentrum, in einem stillen, mit Linden bewachsenen Hof. Lollig wohnte im Durchgangszimmer, näher am Flur, und ich dahinter, mit Balkon. Die übrigen Zimmer der Kommunalka waren fest verschlossen. Niemand wusste, was sich hinter den Türen verbarg. Die Zimmer hatte uns ein alter, störrischer Rentner vermietet, der frühere Inkassobeamte Fjodor Michailowitsch. Ich nannte ihn Dumbolewski. In den 90ern wollten er und seine Frau emigrieren, und Fjodor Michailowitsch frisierte seine Dokumente. Doch als er die neuen Papiere in Händen hielt, überlegte er sich plötzlich anders und beschloss, dies sei der richtige Zeitpunkt, ein neues Leben zu beginnen. Also emigrierte seine Frau allein und er blieb in Charkiw, angeblich um die Wohnung zu hüten. Infiziert von der Freiheit, vermietete Fjodor Michailowitsch uns die Zimmer und hauste selbst in irgendwelchen konspirativen Wohnungen. Küche, Flur und sogar das Bad dieser baufälligen Unterkunft waren vollgestopft mit Vorkriegsmöbeln, abgegriffenen Büchern und Stößen der Zeitschrift Ogonjok. Wir hatten Verständnis für unseren Vermieter und seine Piratenschätze, Leninfiguren aus Porzellan, schwere Gabeln aus falschem Silber, schmutzige Vorhänge, durch die buttergelb die Sonne brach und Staub und Luft aufwirbelte. Abends in der Küche lasen wir die Inschriften an den Wänden, die Telefonnummern, Adressen, Busrouten, die Fjodor Michailowitsch mit Filzstift direkt auf die Tapete gemalt hatte. Wir betrachteten die an die Wand gepinnten Kalenderblätter und Porträts unbekannter Verwandter.
Das war ein Ausschnitt aus dem Roman »Die Erfindung des Jazz im Donbass« von Serhiy Jadan. Das Buch wurde aus dem Ukrainischen übersetzt von Juri Dokot und Sabine Stöhr und ist im Surkamp Verlag erschienen. Die Parkbuchhandlung in Bonn, die hat einen ukrainischen Abend organisiert, wegen des Angriffs auf die Ukraine natürlich. Und darüber will ich jetzt sprechen mit Barbara Terneden von der Parkbuchhandlung. Seien Sie willkommen, Frau Terneden.
Hallo, Herr Mayer.
Dann sagen Sie uns doch bitte zuerst mal, was machen Sie da bei diesem ukrainischen Abend?
Ja, wir haben uns ganz spontan entschlossen. Meine Mitarbeiter haben gesagt, wir müssen etwas tun für die Ukraine. Und wir arbeiten schon sehr lange mit einer ukrainischen Pianistin zusammen, die hier auch studiert hat und jetzt fertig inzwischen ist. Und die haben wir gefragt, ob sie nicht kommen will. Und sie kommt nicht nur alleine, sondern sie kommt noch mit 5 anderen Musikern aus der Ukraine und spielt auch von ukrainischen Komponisten für ihre Heimat. Also wir werden haben 2 Geiger, einen Klarinettisten, eine Sängerin und 2 Pianistinnen, die alle für ihr Land musizieren. Und die Einnahmen werden wir dem Verein Blau-Gelb Kreuz in Köln spenden. Und wir haben auch unseren Hausschauspieler sozusagen gefragt, ob er aus Köln, ob er kommen möchte. Und er wird auch kommen, Thomas Krause, und wird Gedichte lesen von dem ukrainischen Autor und Musiker Serhiy Jadan.
Und haben Sie, also Sie machen dann diesen Abend am 19. März, haben
genau,
Sie jetzt schon... Haben Sie jetzt schon beobachtet, dass es große Anteilnahme gibt in Ihrer Stadt?
Wir sind schon voll. Ja, also ja. In unserer Stadt, also im Stadtteil, gibt es ganz viele Menschen, die unterschiedliche Dinge machen. Also vor allem mit diesem Verein Blau-Gelb-Kreuz. Es gehen jeden Tag gehen irgendwelche Autos dahin und es wird etwas gespendet. Aber die brauchen natürlich auch Geld und deswegen haben wir jetzt sozusagen, bitten wir unsere Kunden und Freunde, die alle an dem Abend kommen werden, Geld zu spenden.
Und der Abend ist schon ausverkauft, haben Sie gerade gesagt.
Ja, also ich meine, wir kriegen ungefähr 50 Leute hier unter in der Buchhandlung und das ist jetzt schon ausgebucht.
Und da wird es auch um Gedichte von Serhiy Jadan gehen, haben Sie gesagt. Jetzt wollen Sie uns ein Buch von ihm empfehlen. Das Buch heißt »Warum ich nicht im Netz bin. Gedichte und Prosa aus dem Krieg«. Und dieses aus dem Krieg, das bezieht sich wahrscheinlich auf den Krieg in der Ostukraine seit 2014, oder?
Genau. Also der ist ja auch da geboren und lebt auch noch da. Und dieses Buch ist so eine Zusammenstellung des Autors aus unterschiedlichen Werken. Besteht aus Gedichten und Tagebuchaufzeichnungen und ist tatsächlich geprägt vom Kriegsgeschehen. Wir waren ein bisschen unentschieden, ob wir nicht aus seinem Roman Internat lesen. Vielleicht darf ich da 2 Sätze dazu sagen.
Aber bitte.
Das ist auch eine großartige Darstellung einer Stadt im Bürgerkrieg. Also ein junger Lehrer, ein Antiheld sozusagen, entschließt sich, durch diese Stadt zu gehen und seine Neffen im Internat zu holen. Und was ihm da passiert, das ist unglaublich. Also der unpolitische Mensch, also Lehrer und etwas schwächliche Bücherwurm, muss quer durch diese zerstörte Stadt gehen und die von russischen Separatisten beherrscht wird. Er ist lange unterwegs und wir werden sozusagen durch den Roman richtig gehend gepeitscht. Und so ungefähr habe ich das auch empfunden, als ich dann seine Gedichte gelesen habe. Also er sagt zwar, es sind Gelegenheitsgedichte so von unterwegs, aber ich finde, es sind im höchsten Maße unzufällige sprachliche Konstrukte, die so pulsieren in einem Rhythmus, weil er ist ja auch Musiker. Und auch da wird der Leser sozusagen durchgepeitscht.
In dem, In den Gedichten von Serhij Chardin, aus seinem Buch Warum ich nicht im Netz bin, Gedichte und Prosa aus dem Krieg. Dieses Buch wurde von Claudia Date übersetzt und mit der werden wir, will ich kurz darauf hinweisen, mit der werden wir am Montag hier im Deutschlandfunk Kultur sprechen über eine Hilfsaktion, die sie koordiniert, eine Hilfsaktion für geflüchtete Schriftstellerinnen und Schriftsteller aus der Ukraine. Artists in Shelter heißt diese Aktion. Mehr dazu dann am Montag hier in unserer Sendung in der Lesart. Und Frau Ternedden, Sie haben noch eine weitere Empfehlung für uns. Ja. Die kommt aus einem der Nachbarländer der Ukraine, Saturnin, von dem polnischen Schriftsteller Jakub Małecki. Was ist das jetzt für ein Buch?
Ja, also Małecki ist eigentlich in Deutschland noch kaum bekannt. Ich habe ihn eher zufällig entdeckt, weil ein Kunde mich darauf hingewiesen hat. Ich bin auch immer dankbar, von meinen Kunden etwas zu lernen. Und da geht es auch um Krieg und es geht um eine Geschichte, die drei Generationen umfasst. Das 21. Jahrhundert repräsentiert Saturnin, das ist der Name eines jungen Mannes, der Handelsvertreter in Warschau ist und er ist im ländlichen Polen mit Mutter und Großvater aufgewachsen und dieser Großvater, eine einzigartige Gestalt, wortkarg, eigenbrötlerisch, in sich gekehrt, der ist Dreh- und Angelpunkt dieses ganzen Buches. Und der Auftakt ist, der junge Mann kriegt einen Anruf von seiner Mutter, die ihm mitteilt, der Großvater ist verschwunden. Und dann machen die sich auf den Weg, auf die Suche. Und der Leser und der Enkel erfahren jetzt wie in einer Chronik, was mit diesem Großvater passiert ist. Also sein Schicksal wird dargestellt wie in einem, also ich habe fast gedacht, es ist wie ein Fotoalbum einer Familie, das vor- und zurückgeblättert wird mit unterschiedlichen Textformen, innerer Monolog, Brief, Tagebuchaufzeichnungen, Rückblicken und es wird also das ganze Leben dieses Mannes dargestellt, die glückliche Vorkriegszeit, der Einmarsch der Deutschen, die Kriegszeit und dann die Nachkriegszeit. Und wenn ich das noch schnell sagen darf, wie ein roter Faden geht durch diesen Roman die Schwester des Großvaters Irka. Und am Anfang kommt sie schon zu Wort und ganz am Ende erfährt man, was mit ihr passiert ist. Also wirklich unglaublich eindrucksvoll.
Jakub Małecki heißt der Autor, Saturnin. Sein Roman ist im Sezessionsverlag erschienen. Und Sie haben noch eine dritte Empfehlung für uns, ein Buch für jüngere Menschen, Niki und Vera von Petr Sis. Das ist ein Illustrator und Autor aus Tschechien. Und in diesem Buch soll es um einen stillen Helden gehen. Was ist das für ein Held?
Ja, es ist ein Engländer, der 669 jüdische Kinder aus der Tschechei rettet. Er ist ausgebildeter Banker und als er dann 1939 oder 36, das habe ich jetzt vergessen, davon erfährt, was mit den und da geht er nach Prag und richtet sich in einem Hotel ein Büro ein und fängt nun an, alle diese Kinder zu fotografieren und aufzuschreiben und Visa zu erwirken. Und es gehen dann Züge von Prag nach London. Und da werden dann diese Kinder verschickt, denn es dürfen Kinder einreisen bis 17. Mhm. Und dann geht es um eine Frau, um ein Mädchen, Vera Gissing, die unter diesen Kindern ist. Und das Witz, also das Ergreifende an dieser Geschichte ist, dass er nie darüber redet, über diese Tat. Und erst als er ganz alt ist, entdeckt seine Frau auf dem Dachboden die Unterlagen. Und es werden dann noch die Menschen, die gerettet worden sind und er, werden zusammengeführt.
In dem Buch von Petr Sis, Niki und Vera, eine der Empfehlungen von Barbara Ternedden von der Parkbuchhandlung in Bonn. Vielen Dank dafür und mögen dann bei ihr am ukrainischen Abend ganz viele Spenden zusammenkommen für die Ukraine.